Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, wir gehen in eine neue Woche, in eine neue Podcast-Folge. Ich habe jetzt hier gerade schon gesagt, ich habe jetzt die Dachregion habe ich jetzt komplett abgehandelt mit Schweiz, Österreich, Deutschland. Ich habe alles drin. Ich sage mal ein herzliches Hallo nach Wien an Dario Seisern. Hallo Dario.
Servus, freut mich hier zu sein.
Also es ist super, dass du heute da bist. Ich habe es in unserem Vorgespräch schon gesagt. Denn ihr wisst ja, bei uns geht es immer um Gäste und ihre speziellen Themen. Also ob das jetzt im Trainings ist, im Trainingskontext, manche Leute sind auch da, die einen Coach für Mindset, für Business, für Regeneration. Es war schon jemand da, der für das Thema Geschwindigkeit, Dario, du bist für mich jemand, der mich sehr beeindruckt hat im Thema Athletik und auch im Training für Sportler. Es ist auch sehr interessant, immer zu verfolgen, was du so postest. Ich habe eben wieder herzlich gelacht, als ich dann einen Sportler gesehen habe, der ein paar Probleme hat mit dem Springen, aber wir werden gleich nochmal auf so verschiedene Themenbereiche eingehen. Ich möchte einfach mal kurz die Zeit nutzen, beziehungsweise dir kurz die Möglichkeit geben. Dario, sag doch ein paar Takte einfach mal zu dir.
Ja, ich bin 24 Jahre jung, jetzt dieses Jahr mein Sportwissenschaftenstudium ab, das ich ein bisschen in die Länge gezogen, schon vor über 2 Jahren fertig. Aber es hat länger gedauert, weil ich eben meine Coaching-Tätigkeit, mein Business, und ich habe damit sehr früh begonnen, direkt nach der Schule. In Österreich musste ich einen Zivildienst machen. Und ganz kurze Story zu mir. Ich bin lebenslanger Basketballspieler. Mir das Kreuzband gerissen mit 18 Jahren, wurde operiert. Und mir hat so ein bisschen die Guidance gefehlt. Physiotherapie war nicht so gut bei mir in der kleinen Stadt, wo ich gewohnt habe. Und das hat mich dann forciert, mir selbst ein bisschen Informationen zu researchen und ein bisschen tiefer den ganzen Sachen. Und dann bin ich halt auf einmal in den Büchern gelandet, von einem Buch zum nächsten, von Research to Research, habe ich eine Leidenschaft entwickelt und dachte mir, okay, ich kann Leuten damit auch helfen, weil ich habe mir jetzt selbst geholfen und dann kann ich anderen Leuten helfen. Dann habe ich meinen Instagram-Account gestartet, ein bisschen Content gemacht. Knapp nach 7-8 Monaten hat mir schon die erste Person aus meiner Stadt geschrieben. Das war ein Profi-Beachvolleyballspieler. Also es war auch echt eine geile Sache für einen frisch 19-Jährigen. Damals schreibt mir direkt ein Profi-Athlet, direkt in die Nische, wo ich rein will. Und das hat das Ganze ins Rollen gebracht. Dann ist ein Teampartner auch noch gekommen. Hatte ich 2 Profi-Beachvolleyball-Athleten, die ich dann über 3 Jahre betreut habe. Und so ist der Schneeball ins Rollen gekommen, bin nach Wien gezogen und habe dann einfach weitergearbeitet. Einfach mein Studium ein bisschen nebenbei herlaufen lassen und mich auf meine Arbeit fokussiert. Und jetzt stehe ich da und bin Strength and Conditioning Coach und fertiger Sportwissenschaftler.
Nice, also erstmal Congrats dafür. Wir teilen viele der Sachen gleich. Also auch ich habe mal ein bisschen länger her als du, aber schon mal Sportwissenschaft. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich, zu sehen, dass, ich meine, du bist jetzt ja jemand aus der viel neueren und jüngeren Generation und ihr alle so habt natürlich ganz andere, also als ich 24 war, ich sage dir ganz ehrlich, wie es war, ich hatte null Plan von nix, hab natürlich auch Sport studiert und war da in dieser Bubble. Aber ich finde das so beeindruckend, wie gut vor allem ihr jungen Leute das jetzt teilweise schon macht mit Content und auch noch Business weiter vorantreiben und so weiter. Es ist einfach verrückt, wie die Zeit sich geändert hat, aber ich find's einfach nur toll. Und ich find's auch toll von dir nochmal heute ein paar, ja, vielleicht auch für jüngere Leute, die hier zuhören, einfach mal ein paar, so, was kann ich vielleicht machen, wie kann ich starten? Es ist einfach toll, dich heute da zu haben und vielleicht auch gleich so die, was mir einfällt, ist so, jetzt heutzutage, also es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Instagram, TikTok, Social Media starten, na, das ist jetzt mittlerweile so schwer, weil es gibt so viel. Jetzt hast du ja offensichtlicherweise auch bewiesen, dass man doch gar nicht so viel lange Zeit braucht, um dann doch nochmal bekannter zu werden. Was würdest du heute für einen Tipp für jemanden geben, der jetzt nochmal neu from scratch quasi startet?
Das ist eine gute Frage. Es gibt ja es gibt ja eigentlich einige Anlaufmöglichkeiten, wie du das machen könntest. Also wenn ich jetzt von jemandem spreche, ein Coach, ich würde einfach mal jemanden geben, der das machen möchte, was ich mache. Und Nummer 1 wäre mal einfach zu starten. Das ist, also plain simple, muss einfach mal starten. Content am Anfang wird immer sehr, sehr schlecht sein. Das Wichtigste ist einfach, seine Stimme zu... Also man muss sich überlegen, in welcher Nische bin ich? Wer ist meine Zielgruppe? Wem möchte ich helfen? Wen verfolgt meine Zielgruppe bereits? Was schaut sich meine Zielgruppe bereits an? Und so kannst du ein bisschen eingrenzen, in welchen Teich die Fische schwimmen, unter Anführungszeichen. Ja. Und wenn du das hast, kannst du anfangen, mit diesem Constraint, also mit dieser Vorgabe, in diesen Teich reinzufischen. Und das machst du eben, indem du einfach deine Gedanken zu diesem Thema, das die Leute interessiert, in diesem Teich sharest. Und hier ist das Allerwichtigste, dass du nicht probierst, jeden zu befriedigen mit deiner Meinung. Du möchtest nicht den Middle Ground wählen und sagen, das ist so, aber auf der anderen Seite ist es auch, und dann einfach keine Aussage tätigen mit deinem Post, weil dann wirst du niemanden abholen. Dann holst du nicht die Leute ab, die mit dir übereinstimmen würden, und du holst auch nicht die Leute ab, die mit dir disagreen. Natürlich musst du immer faktuell korrekt, solltest auch nicht stumpfe und kontroverse Aussagen tätigen, die einfach faktisch falsch sind, damit du Reichweite generierst. Das ist ein komplett falscher Ansatz. Du möchtest immer natürlich Value teilen, aber du möchtest dann wirklich deine eigene Meinung verändern. Und dann, das bringt dich dann zum nächsten Thema, dass viele Leute nicht die Confidence haben, am Anfang vor allem, ihre Meinung zu vertreten öffentlich. Und das ist eigentlich zurückzuführen darauf, dass sie erstens nicht die Knowledge Base haben, um sich eine gute Meinung zu formulieren, und zweitens nicht das klare Denkvermögen haben, um aus all den Informationen, die sie bereits gelernt haben, die größten Persönlichkeiten im Internet, die auch Content und Value schaffen, die sind sehr gut darin, Informationen auszusieben, was ist wichtig davon, was ist relevant für meinen Beruf, für meine Zielgruppe, und aus den Informationen, die sie haben, einen neuen Gedankengang zu erschaffen, den sie dann sharen und als ihre eigene Meinung. Abschließend möchte ich auch hinzufügen, dass es sehr wichtig ist, Meinungen schwach zu halten, aber sie gut zu vertreten. Das heißt so viel wie, du möchtest eine Meinung, die du hast, im Internet preisgeben, aber wenn jemand kommentiert oder jemand schreibt dir seine Meinung dazu und liefert dir ein objektives Argument basierend auf Fakten und Wissenschaft und es ist eindeutig besser als deines, dann musst du deine Meinung einfach fallen lassen, seine neue Meinung annehmen und von da wieder weiterarbeiten und sie nicht mit deinem Leben verteidigen und emotional werden, wenn jemand disagreed.
Danke für dieses, ich glaube, das war so ziemlich die perfekteste 3-4 Minuten, das könnte man irgendwo auf jeden Fall verkaufen, diese 3-4 Minuten, 5 Minuten, wie starte ich heutzutage, aber du hast wirklich absolut recht. Das ist krasse ist einfach, dass du das jetzt alles, ich musste mir das über 7 Jahre lang, ich bin sogar der Meinung, dass ich viele der Sachen heute noch versuche, wieder neu zu lernen, beziehungsweise umzusetzen und so weiter, also es ist wirklich sehr schön, das nochmal zu hören. Also eine Sache, die ist mir wirklich ganz speziell im Kopf geblieben, und zwar, du hast absolut recht und ich habe das Problem immer noch am Anfang, ich glaube, ich habe es sogar heutzutage, du willst ja niemanden großartig angreifen, verletzen oder wie auch immer, ne? Da sagst du natürlich immer und du bist immer gewillt zu sagen, hey, das ist eigentlich so, aber ja, es gibt natürlich auch noch diesen und diesen Fall, aber das so funktioniert natürlich nicht das Internet quasi, ne? Oder auch gerade Social Media, das so kurzlebig ist, wo du vielleicht manchmal nur ein paar Sekunden Zeit hast, um jemanden irgendwo nochmal abzuholen. Deswegen, es ist, glaube ich, also und ich habe viele Leute, die dann sagen manchmal so, ey, wie kannst du eigentlich so einfach so eine Aussage? Leute, es fällt mir auch nicht leicht und dir wahrscheinlich auch nicht, weil wir natürlich ja wissen, wir sind Wissenschaftler im Prinzip. Wir wissen, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber irgendwie musst du ja deinen Standpunkt vertreten.
So ist es ja. Leben ist nicht schwarz-weiß und eigentlich alles ist so multifaktoriell und facettenreich, dass man wenige definitive Aussagen treffen kann. Und da liegt aber dann wieder der Skill. Man muss in der Lage sein, wenn man sich eine Personal Brand auf über einen gewissen Zeitraum eine Meinung zu vertreten und diese Meinung aber, das ist das Ding. Wenn ich mir jetzt meine Meinung anschaue, vor 3 Jahren denke ich, was war ich für ein Idiot damals? Das ist halt eben die Kunst, dass du über die Zeit einfach deine Meinung die ganze Zeit entwickelst, indem du dich schlauer machst, indem du dich informierst, indem du über Sachen. Und so hast du eigentlich dann auch immer irgendwas zu sagen.
Das ist gut. Also das ist nochmal, also auch alle, alle, die jetzt hier zuhören, vielleicht selber mal vorhaben, sowas zu machen. Das ist, probiert das aus, so wie Dario vorhin gesagt hat, so shared euren Content, teilt das, was ihr bisher der Meinung seid, auch wenn das vielleicht später dann ihr euch selber ertappt und ich, mir geht das auch manchmal so, dass ich mir denke, so, was habe ich damals für Videos gemacht oder so weiter, ne? Aber das ist halt einfach so. Apropos Videos und so, also lass uns mal ein bisschen in das Thema natürlich Training und Trainingswissenschaft, Trainingslehre. Bei dir ist es jetzt so, ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch wegen dem Studium nach Wien gezogen sein. Das ist ja oftmals der, oder gibt's ja auch online, so Online-Geschichten und so weiter. Mich würde auf jeden Fall interessieren, der Übertrag jetzt von dir vom Sportwissenschaftsstudium in hin zu deinem Coaching-Business. Wie hast du viel nutzen können? Ist das eine rhetorische Frage?
Das ist eine Frage, die viel Bashing. Was habe ich vom Studium mit?
Sachen in einer gewissen Zeit erlebt.
Ich habe vom Studium mitgenommen ein bisschen was an Statistik, was ich mir sonst wahrscheinlich nicht direkt erst angeschaut hätte, wenn ich mal ein Problem in meiner eigenen Arbeit stoße, die mit Statistik zu tun hat. Ich habe zu einem gewissen Grad, ich möchte nicht sagen, ich habe gelernt, ich habe zu einem gewissen Grad gelernt, was es heißt, wissenschaftlich etwas auszuarbeiten, sprich eine Arbeit. Und das war es eigentlich.
Das war schon die positiven Sachen.
Das waren die positiven Sachen. Und ich habe paar coole Gespräche mit circa 4, 5 Professoren gehabt, die ich wirklich respektiert habe. Sonst ist es reine Zeitverschwendung. Ich rate jeder Person stark davon ab, ins Sportwissenschaftenstudium reinzugehen und dann sich einen Job. Das wird nicht, also es kann passieren. Du kannst dann natürlich zu irgendeiner Einrichtung oder in einem Verein gehen, wo du dann eine gewisse Rolle einnimmst, aber du bleibst halt in der Rolle, weil du entwickelst keinen Skill, du entwickelst keine Fähigkeit und vor allem du wirst nirgends wirklich kompetent. Also die schneiden im Sport, in Wien, in Österreich schneiden sie im Sportwissenschaftsstudium jedes Thema ganz, ganz leicht an, strecken es über ein Semester und im Prinzip wird dir absolut oberflächliche Informationen zugeworfen und du nimmst eigentlich nichts Tiefes wahr. Und die meisten cheaten sich eh durch die ganzen Prüfungen. Auch wenn du dich reinknien würdest, es ist einfach nicht so viel wirklich handgreiflicher Inhalt, der dir was bringt. Es ist, ich bin mir in manchen Kursen wirklich vorgekommen, so als ob ich wie in der Unterstufe in einem Workshop, nicht in einem wirklich akademischen Studium. So, du lernst inhaltlich, lernst du nichts, wo großartig relevant ist. Und das, was du relevant findest oder was wirklich wichtig ist für einen Trainer zum Beispiel, so oberflächlich und knapp angeschnitten, dass es eigentlich, das Sportwissenschaftsstudium, keine Ausbildung ist oder keine Wissensübermittlung. Es ist nur, es zeigt dir, welche Bereiche es gibt in der Sportwissenschaft. Und eigentlich musst du dir deine ganzen Vorlesungs- oder deine ganzen Kurse einfach nehmen und die dann selbst einfach researchen gehen. Und dann kannst du dich schlau machen.
Ich gehe absolut d'accord, sagt man ja so schön, mit dir. Wenn ich aus dem Sportstudium von mir das Revue passieren lasse, würde ich sagen, 99% davon waren eigentlich Quatsch. Weil ich muss jetzt mittlerweile nicht wissen, was sportpädagogisch historisch ist. Das ist ja nur ein Beispiel. Es gab natürlich auch Sachen, die gut waren. Ja, also man muss halt sagen, so zäh wie eigentlich Statistik eigentlich für einen ist, auch im Studium, wo man sich erstmal so denkt, warum muss ich jetzt überhaupt ein Sportstudium? Um zum Beispiel zu verstehen, wie ist ein wissenschaftlicher Zusammenhang, eine empirische Datenlage. Deswegen ist es immer mir ganz wichtig, auch wenn ich zum Beispiel jemand mir eine Studie schickt oder so. Also ich will jetzt auch niemanden fertig machen, ja, aber wenn ihr noch nie wissenschaftlich gearbeitet habt und keine Ahnung von Statistik habt, bitte schickt niemandem eine Studie irgendwie, weil derjenige, der sich dann damit auskennt, der ärgert sich, wenn er dann irgendwie das Abstract zum Beispiel gelesen hat und schon sieht, dass da 13 Teilnehmer dabei waren und so weiter. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch, also dass das wissenschaftliche Arbeiten ist vielleicht tatsächlich das Einzige, was man sagen könnte, was wirklich Hand und Fuß hat, oder?
Es ist das Einzige, was wirklich angeschnitten wird. Also Hand und Fuß, weil ich habe mich, wenn man sich dann wirklich damit auseinandersetzen möchte, dann sieht man, dass es eigentlich noch viel tiefer ist, als es im Studium dir beigebracht. Mein größtes Problem zum Beispiel, das ist aus meiner persönlichen Erfahrung mit meiner Uni, ist Biomechanik. Das gesamte Studium, okay, jeder Einzelne im Studium sagt, ja, ich möchte dann also nicht jeder Einzelne, aber die sehr viele Studienkollegen von mir haben immer gemeint, so, ja, ich weiß nicht, was ich mache, vielleicht gehe ich dann in die Reha, vielleicht gehe ich dann in die Trainingstherapie. Dann, das sagen sie auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sagen sie dann, die Biomechanik-Theorieprüfung, die ist viel zu arg, die müsste man komplett runtercutten und braucht mehr Praxis. Und dann hast du halt eben die Biomechanik-Vorlesung in unserem Studium in Wien, ist ein kompletter Witz. Alles was in dem Semester in der Biomechanik-Vorlesung habe ich aus einem Buch, was ich privat gelesen habe, in den ersten 10 Seiten erfahren. Der war biomechanische Prinzipien. Und dann die Prüfung, es ging in der Prüfung darum, mit der Hand Sachen zu bauen. Das ist kompletter Quatsch. Heutzutage, damals gab es noch gar kein ChatGPT, als ich diese Prüfung gemacht habe. Aber heutzutage kannst du einfach mit ChatGPT das. Und die haben das Curriculum. Das ist noch immer die gleiche Vorlesung. Es gibt so viel über Biomechanik, was sie berichten hätten können, was Leuten tatsächlich im Training helfen oder in dem, was sie machen wollen. Leute denken, sie brauchen mehr Praxis, wie sie im Turnsaal ein Spiel an. Was ich nicht sage, was irrelevant ist, aber ja. Es wird auch nicht ordentlich gelehrt. Du liest dir drei Bücher über motorisches Lernen und die Studienlage zu Skill Acquisition durch und du weißt mehr als dir in 8 Semestern beigebracht werden kann. Es ist einfach.
Lass uns einen Strich unter das Bashen ziehen, nicht, dass wir zu lange damit, also, aber du hast natürlich recht. Wir wussten ja beide nicht, dass wir jetzt darüber, aber wenn unsere Erfahrungen halt einfach so sind, vielleicht abschließend dazu, gerade jetzt im Thema, was du nochmal gesagt hast, weil viele Leute, die mit mir studiert haben, beziehungsweise ich selber auch, habe damals gedacht, ja, keine Ahnung, was ich danach dann machen soll mit dem Studium, wahrscheinlich irgend sowas wie Reha-Trainer oder wie auch immer. Problem dabei ist, du bist eigentlich viel schlechter ausgebildet als zum Beispiel ein Physiotherapeut, aber du bist auch nicht so gut ausgebildet wie jemand jetzt zum Beispiel einfach nur eine reine Forschungstätigkeit. Also du bist halt echt irgendwo zwischendrin gefangen. Eigentlich die beste Erfahrung ist immer die, gerade im Sport, ist die, die man selber macht, wenn man Trainer ist, wenn man Leute bei sich hat, wenn man Kinder bei sich hat, zum Beispiel, dass man auch pädagogisch weiß, wie das so funktioniert. Also das ist auf jeden Fall vielleicht nochmal als kurzen abschließenden Satz dazu. Jetzt kommen wir mal aber wirklich zu den relevanten Inhalten. Die sind auf jeden Fall bei dir, auch wenn ich auf dein Profil gucke, liebe auf jeden Fall auch die Art und Weise, wie du trainierst. Man sieht einfach, dass du bist einer der Experten, man wahrscheinlich an 2 Händen abzählen kann, so die in der Dachregion, die wirklich viel von ihrem Job. Was mich ganz besonders, und das ist der Punkt, mit dem ich jetzt generell mit dir sprechen will, ist das Thema, du bist ja so, meiner Meinung nach, machst du sehr gut das Thema Sprung, Bounce, wie kann ich quasi mit verschiedenen Sprungvarianten auch oder mit Antrittsvarianten, habe ich das so richtig zusammengefasst?
Das ist, ja.
Okay. Genau, also das vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz dazu. Du hast selbst Basketball gespielt, das ist natürlich, das liegt schon mal ein bisschen auf der Hand, aber auch diese ganzen Kontaktsportarten, Spielsportarten, ne, wo es schnell zur Sache geht, das sind ja die Sachen, wo wir diese Skills eigentlich brauchen. Und ich sag's dir aus meiner Erfahrung als Athletiktrainer, letztes Jahr gerade habe ich eine Drittligamannschaft im Handball gehabt. Ich sehe einfach, dass da so viel Potenzial noch drin liegt. Es ist crazy.
Meinst du jetzt mit Plyometrie?
Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Ja, also Plyometrie, wie ich das sehe im Spielsport, wie es zur Anwendung kommt, ist im Prinzip ist es eigentlich nur ein Reiz, den du dir im Sport selbst nicht in der Form, in dem kontrollierten Setting, mit dem kontrollierten progressiven Overload holen kann. Es kommt auch natürlich immer auf den Spielstil an. Es gibt Spielertypen im Basketball, die schon etwas größer sind, die auch einen natürlichen Bounce haben und ihr Spielstil, wenn es ein Fleischer ist, viel dazu bringt, zu danken, viel zum Korb zu springen, die sehr vertikal über dem Korb, über dem Rim. Dann gibt es natürlich Spielertypen, kleinere Shifty Point Guards, die eigentlich kaum in der Luft spielen, die eigentlich nur am Boden spielen und ihre Agility. Diese zwei Kontraste bekommen auch eine andere Entwicklung vom Sport. Der Sport selbst entwickelt den Menschen. Je nachdem, wie du spielst, entwickelst du dich entwickeln sich deine physischen Kapazitäten durch den Sport allein. Und dann als Trainer hast du eigentlich die Aufgabe, dir anzuschauen, okay, wie entwickelt der Sport diesen Spieler, wo steht er jetzt? Und dadurch kannst du dann ihm die Reize geben, die er durch den Sport nicht erfährt, um ihn als ganzheitlichen Athleten besser zu machen. Und das, dafür eignet sich halt die Plyometrie extrem gut, weil du eben dem Shifty Point Guard oder einem Fußballer, die ihm eine Adaption geben, die er durch den Sport nicht bekommt. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, maximale Impulse. Die hast du ja in jedem Sprint zum Beispiel. Der Impuls sieht im Sprint ganz anders aus, wenn du ihn auf einer Kraft-Zeit-Kurve als ein maximaler Sprung oder ein plyometrischer Kontakt. Das heißt, je nachdem, wie die Kinetik aussieht, wie die Kräfte, die sich auf den Körper aus, so wird der Körper auch beansprucht und infolgedessen wird auch der Körper sich anders daraufhin anpassen. Groben gesehen hast du eigentlich im Impact-Sport, in Teamsportarten, hast du eigentlich harte Sprints, Richtungswechsel und du hast Sprünge. Richtungswechsel, Beschleunigungen und in Feldsportarten, also wie Fußball zum Beispiel, auch noch maximale aufrechte Sprints, deckt der Sport eigentlich zum Großteil selbst ab, auch wenn sie immer mit leichter Vorermüdung stattfinden, in der Länge, also in der Time Under Tension. Das heißt, du kannst als Athletiktrainer hergehen und sagen, Beispiel Fußball. Okay, Fußballer, nehmen wir einen Flügelspieler, sehr viel aus dem Lauf heraus lange Sprints anziehen, aber was er wenig macht, ist von einer kompletten Stoppposition, also von einem Dead Start, maximal beschleunigen. Das macht er eigentlich. Dann lässt er aber den hohen Power- und Kraftreiz, den eine maximale Beschleunigung vom Dead Start bietet, lässt er dabei komplett weg. Den hat er im Fußball. Und dadurch, das wirkt sich dann wiederum auf seinen Antritt aus, den er dann aus einem Lauf heraus ausführen kann. Das gleiche mit Sprünge. Ein Winger, ein Flügelspieler wird keine maximalen Sprünge haben. Aber maximale Sprünge entwickeln dein Nervensystem, dein Muskel- und Sehnensystem auf eine Weise, die dein overall Organismus-Level anheben kann. Und das bis zu einem gewissen Grad eben auf deine Sprintgeschwindigkeit, auf deine Richtungswechselgeschwindigkeit.
Geil. Wieder tipptopp. Ihr wisst ja, hier sind die Leute, die auf jeden Fall Ahnung haben von dem, was sie erzählen. Also, da war so viel Knowledge dabei. Was mir aufgefallen ist, was als du gerade so erzählt hast, war, du hast absolut recht, und zwar beim Basketball. Ich glaube, beim Basketball ist die Sportart, mir fällt zumindest jetzt aus dem Kopf keine andere ein, wo wirklich von den 5 Spielern, die gleichzeitig auf dem Feld stehen, die Anforderungen maximal unterschiedlich sind. Oder ziemlich, also mit diesem Springen, Dunk und so weiter. Und also
Der Center und der Point Guard haben so die unterschiedlichsten Anforderungen.
Das finde ich auf jeden Fall krass, wenn man sich gerade mal noch mal ein bisschen auch Revue passiert. Ja, selbst 2 Jahre ziemlich eng beim Basketball dabei. Und ich muss wirklich sagen, crazy, diese Sportart hat so viel, also so viele jede Sportart hat ja seine, ich habe es vorhin gerade auch schon mit einem Podcast schon mal mit Raphael. Jede Sportart hat so viele geile Tricks und Kniffe und Sachen, die du trainieren kannst und so weiter. Du musst halt nur wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Athletiktrainer oder vorhab, irgendwie mal eine Fußballmannschaft zu, habe ich verschiedene Anforderungsprofile, die ich halt abarbeiten. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht dasselbe Athletiktraining mit einer Fußballmannschaft wie mit einer Hockeymannschaft machen. Das sind einfach unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Distanzen und so weiter. Kannst du momentan erzählen, also hast du momentan auch eine Mannschaft in Betreuung oder hast du nur Einzelspieler?
Ah, nee, ich habe nur Einzelspieler. Also ich bin ein privater Trainer und ich betreue Spieler aus Österreich, aus Deutschland, teilweise aus Amerika, aus der ganzen Welt eigentlich und Italien, Bulgarien.
Okay, cool. Das macht auf meiner Meinung nach, weil es ist sehr schwer, einen Athletiktrainer zu haben, der eine ganze Mannschaft, also du kannst die nicht gleichzeitig abholen. Das ist dann, du bräuchtest eigentlich jeden, müsstest du individuell halt, genauso wie du das machst. Meine Frage zielt natürlich auch so ein bisschen darauf ab. jetzt habe ich gesehen auf deinem Profil, wie gesagt, da ist ein junger Mann, der wirklich beim Springen, das ist so interessant zu sehen. Es gibt Leute, die haben das wahrscheinlich relativ natürlich drin. Jetzt hast du einen jungen Mann auch in der Betreuung. Ich sag mal, dieser Bounce-Effekt, von dem ich immer so gerne spreche, es ist super schwierig, mit demjenigen das zu trainieren. Kannst du uns kurz Insights geben? Was macht ihr mit so Leuten, die so ein bisschen, wie sagt man in Deutsch, Körperklaus?
Also ehrlich gesagt habe ich gar keine so Motor-Morons oder Körperklausen. Sehr wenige in meiner Karriere. Ich glaube auch, das ist auch eine Folge von meiner Position, von wie ich arbeite. Zu mir kommen ja entweder Leistungssportler, die schon Geld verdienen, talentierte junge Talente, die Geld damit verdienen möchten, oder sehr, sehr ambitionierte Hobbysportler, die da wirklich investieren möchten. Also Leute, die es sowieso nicht im Sport schaffen, kommen eigentlich selten zu mir. Aber wie ich so eine Person ich würde schauen, wo es der Person mangelt, und es mangelt eigentlich den meisten Teamsportlern eigentlich genau an den gleichen Stellen. Die meisten sind nicht stark genug, die meisten sind nicht plyometrisch erfahren, die meisten haben noch kein strukturiertes Sprinttraining hinter sich, haben kein strukturiertes Richtungswechseltraining hinter sich und müssen konditionierter werden. Im Prinzip schaue ich einfach, wo fehlt es ihm. Je schwerer, also ich habe ein bisschen das Gefühl, also vor allem als ich erfahrener wurde über meine Karriere, komplette Körperklauseln gibt es eigentlich sehr wenige, weil wenn man jemanden etwas nicht beibringen kann oder der bringt die Bewegung einfach nicht zusammen, dann liegt es eigentlich immer an der eigenen Fähigkeit, das Ganze zu vermitteln und zu coachen. Jede Person ist ein eigener Bewegungslerntyp. Leute sprechen auf verschiedene Anweisungsmethoden. Und man muss da einfach nur direkt die richtige finden. Und dann lernt eigentlich so gut wie jeder wirklich ziemlich effizient und schnell. Gibt es Kompromisse oft, die man machen muss, wo man sich denkt, okay, mache ich dieses Konzept jetzt auf oder halten wir es jetzt ein bisschen simpler? Aber im Prinzip, wenn man wirklich jemanden hat, wo es schwer ist, ihn zu coachen, dann würde ich mal empfehlen, besser werden im Coachen. Auf der anderen Hand ist es auch simpel. Du kannst eigentlich nicht viel verkacken, wenn du einfach der Person die Bewegung zeigst und sagst, mach. Und dann nicht mehr als einen Cue maximal. Es ist ein Konzept, du möchtest so wenig Cuen wie möglich und du möchtest den Cue finden, der die meiste Durchschlagskraft bei einer Person hat und der ihn am allerwenigsten auf den Prozess mit seinem Gedankengang, sondern mehr das Endziel verfolgt oder das Gefühl, das entstehen soll, wenn der die Bewegung ausführt. Und dann wird es eigentlich viel besser.
Vielleicht ganz kurz für alle, die jetzt nicht wissen genau, was gemeint ist mit Cue, meint Dario, einfach nur quasi der Tipp, der wichtigste ist, um die Bewegung in dem Moment zu verbessern. Das Bewegungsmuster auch ordentlich aus. Ich finde es mega geil. Leider schon Richtung Ende, aber wir haben jetzt einen kleinen Deep Dive hingelegt, also eigentlich ganz anders als geplant. Also das, was ich dich noch eigentlich fragen wollte, steht größtenteils noch auf der Liste. Vielleicht musst du einfach nochmal kommen und wir machen nochmal was. Also schreibt uns gerne mal in die Kommentare der Podcast-Folge hier. In Spotify kann man nämlich jetzt auch kommentieren, was ihr gerne wissen würdet, ob das überhaupt für euch interessant war. Wir sind natürlich jetzt mal ein bisschen tiefer in die sportwissenschaftliche Richtung abgedriftet, so, was natürlich mir sehr viel Spaß macht. Aber euch muss es ja auch Spaß machen. Ihr müsst euch gerne anhören. Und gebt uns gerne mal eine Bewertung. Schaut mal bei Darius oder auf Darius Profil. Gerade wenn ihr vielleicht selber jemand seid, der jetzt Bock hat in seiner Sportart, dann guckt mal vorbei. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Sehr fundierter Content, was wir hier bekommen und auch natürlich sehr fundiertes Wissen. Dario, vielen Dank fürs Dasein heute. Ich feier deine Inhalte. Mach so weiter. Danke auch an euch fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Danke nach Wien an Dario.
Danke für die Einladung, Stefan. Hat mich gefreut.